Religion oder Evangelium. Und ich lese natürlich auch heute Abend aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, wollen wir aufschlagen, Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Lukas 18, ab Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen für nichts achteten dieses Gleichnis. Er ist natürlich niemand anderes als Jesus Christus. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel oder in die Kirche in Almersbach, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, ein selbstgerechter Mensch, der andere ein Zöllner, bei dem nicht so alles glatt gelaufen war im Leben. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von fern, wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt, gerecht gesprochen hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Religion oder Evangelium? Wie Hans Wall vorhin in der Einleitung schon sagte, das ist ganz bewusst so formuliert. Religion oder Evangelium? Viele sagen doch, Religion kommt von Gott. Religion ist etwas Gutes. Wozu haben wir sonst in der Schule Religionsunterricht gehabt? Nun, ich bestreite natürlich die Nützlichkeit eines bibeltreuen Religionsunterrichts in keiner Weise. Aber ich möchte gerne zeigen heute Abend, dass zwischen Religion und Evangelium ein Riesenunterschied besteht. Dieser Unterschied ist so groß wie der zwischen Himmel und Hölle. Wir beginnen positiv. Man muss immer positiv beginnen, ja? Wir beginnen positiv. In jeder Religion auf dieser Erde wird gebetet. Der Pharisäer stand im Tempel und betete in seinem Herzen. Der religiöse Mensch betet gern, sei es in der Natur, wo er Gott sehr nahe zu sein glaubt, oder in einer Kirche, oder abends vor dem Einschlafen, er betet gern. Unter Umständen erlebt er dabei sogar Gebetserhörungen. Nun, frage ich gleich an der Stelle, ist ein Mensch Christ, wenn er einmal eine Gebetserhörung erlebt hat? Man hat gebetet, dass der liebe Gott irgendwie helfen soll bei der Mathearbeit, und dann ist es einigermaßen gegangen, man hat eine 3 geschrieben oder noch besser. Und ist man dann ein Christ? Man hat gebetet, dass am Wochenende schönes Wetter sein soll, weil man gerne einen Ausflug machen will. Und dann war tatsächlich schönes Wetter. Ist man dann Christ? Ich will ein Beispiel erzählen, das ich selber gehört habe von jemand anderem. Da war ein junger Mann, der kam aus gläubigem Elternhaus, aber dem war es zuerst auch zu muffig und zu eng zu Hause. Und er ging fort nach Hamburg, heuerte an auf einem großen Schiff und befuhr die Weltmeere. Und draußen unterwegs auf hoher See, da mussten Arbeiten durchgeführt werden, unter anderem musste die Schiffswand gestrichen werden. Und da stand er da auf so einem Gerüst bei voller Fahrt und strich die Schiffswand. Und dann kam der Augenblick, der nicht hätte kommen dürfen. Ein Ruck ging durch das Schiff, er verlor das Gleichgewicht und fiel von dem Gerüst ins offene Meer. Und während er fiel, ging es wie ein Reflex durch seinen Kopf oder Herz, und er sah seine betende Mutter auf Knien, wie sie immer für ihn gebetet hatte. Und da kam es aus seinem Herzen heraus: O Gott, rette mich! Und im nächsten Augenblick war er in den Fluten versunken. Eine hoffnungslose Situation, oder? Sein Leben schien verloren. Aber während er fiel, machte so 2 Decks drunter jemand gerade irgendeine Luke auf und sieht, wie da was runterfällt vom Schiff. Und er schaut, tatsächlich Mann über Bord. Es dauerte eine ganze Weile, bis das große Schiff gestoppt werden kann, bis das Rettungsboot ausgesetzt ist. Und da wird dieser junge Mann gerade noch so aus dem Wasser gezogen, bevor er vor lauter Entkräftung ertrunken wäre. Und als man ihn auf das große Schiff zurückgebracht hat, da ist er noch ganz schwach, da sagt er zu den Männern, die sich über ihn beugen, das ist eine Gebetserhörung. Das ist eine Gebetserhörung. Die denken, naja, der ist noch nicht ganz bei Sinnen und nehmen das nicht ernst. Aber er bleibt dabei. In all den folgenden Wochen und Monaten auf dem Schiff sagt er es immer wieder. Gott hat mein Leben gerettet. Ich habe gebetet, oh Gott, rette mich. Als das Schiff wieder in den Hafen kommt nach Hamburg, da ist sein Weg zuerst zu seiner Mutter. Und er rennt in ihr Haus und ruft, Mutter, du glaubst nicht, was ich erlebt habe. Und dann erzählt er ihr diese Geschichte. So, ihr lieben Freunde, ist dieser junge Mann nun errettet? Steht sein Name jetzt im Buch des Lebens? Ist er wirklich nun wiedergeboren? Ist er ein Kind Gottes? Sind seine Sünden vergeben? Wird er die Ewigkeit im Himmel verbringen, weil er eine Gebetserhörung erlebt hat? Nein! Man kann Gebetserhörungen erleben. Selbst so etwas. Aber das macht doch einen Menschen nicht zum Christen, wenn er einmal eine Gebetserhörung erlebt hat. Im Psalm steht schon, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Menschen beten, viele beten, sogar manchmal Spötter, wenn sie in Not sind und das Wasser ihnen bis zum Hals steht, dann fangen sie an zu beten. Im Stalingrad-Graben haben viele gebetet, da werden sie auf einmal noch alle religiös. Und manche haben auch erlebt, wie ihr Gebet erhört wurde. Aber Gebetserhörungen machen doch nicht zum Christen. Nein, aber dann findet in dem Ort, wo die Mutter lebt, eine Veranstaltung statt, so wie diese in diesen Tagen. Und die Mutter lädt ihn ein und diesmal geht er mit. Und dann hört er das Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir könnten hinzufügen, und die Sünde gehasst, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und da geht wieder ein Ruck, diesmal durch sein Herz. Und er sagt sich, wenn dieser Sohn mich so geliebt hat, dann soll er auch mein Herr sein. Und er bekehrt sich von ganzem Herzen, so wie wir es eben von Lena gehört haben. Er bekehrt sich, er nimmt Jesus Christus auf in sein Herz, in sein Leben hinein. Und jetzt ist er errettet. Jetzt steht sein Name im Buch des Lebens. Jetzt sind seine Sünden vergeben. Nun ist er wirklich Christ geworden. Haben wir den Unterschied gemerkt? Der religiöse Mensch betet. Er betet gern und oft und manchmal erlebt er Gebetserhörungen. Aber ein Gebet kennt der religiöse Mensch eigenartigerweise nicht. Das kommt nie über seine Lippen. Und das heißt, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. So betet der religiöse Mensch nicht. Denn der religiöse Mensch ist in seinem tiefsten Herzen ein selbstgerechter Mensch. Einer, der sich für gut hält. Einer, der meint, er könne einmal mit seinem Leben vor Gott stehen und es wird schon reichen irgendwie. Er hält sich für in Ordnung in seinem tiefsten Herzen. Er ist selbstgerecht. Er betet nie, oh Gott, rette mich von meinen Sünden. Herr Jesus Christus, rette mich von meinem verlorenen Leben. Rette mich von der Hölle. Dieses Gebet kennt er nicht, das kommt nie über seine Lippen. Aber gehen wir doch zu uns. Haben wir so schon einmal gebetet? Haben wir schon mal an unsere Brust geschlagen und gesagt, Herr, rette mich von meinem verlorenen Leben. Ich gehe verloren, wenn du mir nicht Vergebung meiner Sünden schenkst und die Gerechtigkeit Jesu Christi schenkst. Bist du von Neuem geboren oder bist du fromm angehaucht? Hast du wirklich Frieden mit Gott gefunden oder bist du ein frommer Mitläufer? Bist du errettet von deinen Sünden? Steht dein Name im Buch des Lebens? Weißt du es ganz gewiss? Wenn nicht, dann darf das geschehen in diesen Tagen. Ich möchte ein zweites sagen heute Abend. Wir sahen, Religion kennt das Gebet. Aber nun kommt schon etwas Negatives. Religion kommt ohne Bibel aus. Während der religiöse Mensch wohl täglich betet, liest er doch so gut wie nie in der Bibel. Man ist religiös, man geht zur Kirche, aber man liest nicht in der Heiligen Schrift. Man ernährt sich geistlich aus zweiter Hand. Und das birgt natürlich eine große Gefahr in sich. Wer das Wort Gottes nicht kennt, der kann es auch nicht prüfen, was er hört, was er gepredigt bekommt. Der kann es nicht prüfen, der muss alles so annehmen, ja schlucken, wie es ihm vorgesetzt wird. Und so kann es sein, dass es in unserem Land hier Menschen gibt, religiöse Menschen, die das eigentliche Evangelium noch gar nie gehört haben, sondern immer nur religiöse Menschenmeinungen und Menschengebote. Ich muss das an einem Beispiel deutlich machen. Ich hoffe, ich tue jetzt niemand weh. Ich will das nur als Beispiel sagen. Ja? Es gibt zum Beispiel viele Menschen in unserem Land, die essen freitags kein Fleisch. Die würden niemals freitags Fleisch essen. Das hat man ihnen so gelehrt, das haben ihre Eltern schon so gemacht und Großeltern und Urgroßeltern Generationen zurück, obwohl das nicht in der Bibel steht. Kein Wort davon. Ich meine, wenn das so weitergeht mit BSE und all den Krankheiten, dann werden wir vielleicht alle bald kein Fleisch mehr essen, aber in der Bibel steht das nicht, dass man am Freitag kein Fleisch essen darf. Man muss nicht Fleisch essen. Man muss nie Fleisch essen, wenn man es nicht will. Aber es steht nicht in der Bibel, dass man am Freitag kein Fleisch essen darf. Das ist jetzt ein harmloses Beispiel. Das ist nicht schlimm, wenn man das jetzt so praktiziert, obwohl es nicht in der Bibel steht. Das ist nicht schlimm. Aber so meinen auch manche, sie seien Christen, weil sie als kleine Kinder getauft wurden. Und das wäre schon ein viel größerer Irrtum, ein fatalerer Irrtum, wenn man meint, man ist Christ geworden, weil man als kleines Kind einmal getauft wurde. Ich wurde auch als kleines Kind getauft, aber das hat mich nicht zum Christen gemacht. Christus war nicht in meinem Leben. Wenn man solchen Irrtümern verfällt, nur weil man die Bibel nicht kennt, wenn man einmal das Neue Testament lesen würde, würde man sofort merken, dass das doch gar nicht stimmen kann. Also, die Frage ist, kommen wir ohne Bibel aus? Können wir leben, ohne die Bibel zu lesen? Und wenn ich noch so früh aufstehen muss, heute Morgen um 5:30, dann lese ich zuerst ein Kapitel in meiner Bibel. Das kann ich gar nicht anders. Das möchte ich. Das ist mein Wunsch. Weil Jesus gesagt hat, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch Gottes Mund gegangen ist. Wollen wir Bibelchristen sein oder Bibelchristen werden? Eine dritte Sache möchte ich sagen. Religion hat es auch oft mit toten Gegenständen zu tun und manchmal sogar mit toten Menschen. Es ist noch nicht lange her, da haben wir Weihnachten gefeiert. Aber Weihnachten bestand in vielen Wohnzimmern in unserem Land nur aus einem Tannenbaum und vielen Geschenken, die darunter lagen. Die Botschaft von Weihnachten spielte keine Rolle. Dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass sein Sohn auf diese Erde kam, daran wurde nicht gedacht. Ein Tannenbaum stand im Mittelpunkt dieses Festes. Bald wird Ostern sein. Bei vielen Menschen in unserem Land wird Ostern nur noch mit Ostereiern zu tun haben, die irgendwo versteckt werden oder gegessen werden oder was immer. Und wenn das alles ist, was von der christlichen Religion übrig geblieben ist, ein paar tote Gegenstände, an Weihnachten ein Tannenbaum, an Ostern ein paar Ostereier, noch ein paar Kreuze auf den Gräbern, auf den Kirchtürmen oder an der Kette um den Hals, dann haben wir tote Gegenstände einer toten Religion. Ich ging einmal durch ein kleines Schwarzwaldstädtchen. Eingeweihte wissen, dass es sich dabei nur um Bad Liebenzell handeln kann. Und das war Hochsommer und ein paar Arbeiter waren da beschäftigt. Die schaufelten gerade so einen Graben zu, hatten irgendein Kabel verlegt. Und da hatte einer dieser Männer das Hemd offen bis zum Bauchnabel und auf seiner Brust prangte ein mächtiges goldenes Kreuz an der Kette. Und das trug der da sogar richtig bei der schweren Arbeit. Und da konnte ich es mal wieder nicht lassen, in das Fettnäpfchen reinzutreten. Wird mir bestimmt in diesen Tagen auch hier und da gelingen, dass ich mal in ein Fettnäpfchen trete, aber ist nicht bös gemeint. Naja, und ich schaue den an und frage ihn, sagen Sie, macht Ihnen das was aus, mir zu sagen, warum Sie dieses Kreuz tragen, hier sogar bei der Arbeit? In dem Augenblick verdunkeln sich bei dem die Gesichtszüge und der schnauzt mich an, Mensch, hau bloß ab. Na, da wusste ich aber, warum der das Kreuz trägt. Ein harmloser, religiöser Ziergegenstand an einer Kette. Aber die Botschaft dieses Kreuzes, das von der Versöhnung spricht und von Liebe Gottes, wohl kaum verstanden. Ich weiß, dass Menschen Kreuze auch aus anderen Motiven tragen. Das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Bei diesem war es offensichtlich anders. Wir sehen, Religion hat es oft mit toten Gegenständen zu tun und manchmal sogar mit toten Menschen, zu denen gebetet wird. Aber im Evangelium geht es nicht um tote Gegenstände, sondern um einen lebendigen Herrn. Wie habe ich mich gefreut, dass der Chor vorhin eines meiner Lieblingslieder gesungen hat. Jesus lebt, wurde da gesungen. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er lebt, er sitzt zur Rechten Gottes. Und er wohnt in meinem Herzen und im Herzen all derer, die ihn aufgenommen haben. Er ist die Mitte meines Lebens und Denkens geworden. Er ist mein Fels, meine Burg, mein Herr und mein Ziel, mein Leben gehört ihm. Und was noch viel wichtiger ist, sein wunderbares Leben gehört mir. Und ich darf sagen, in aller Bescheidenheit, ich liebe Jesus Christus. Es ist oft noch eine schwache Liebe, aber ich liebe Jesus Christus. Er hat mich zuerst geliebt. Und ich könnte eher ohne Kopf und ohne Hände leben, als ohne meinen Heiland. Ich kann nicht mehr ohne ihn leben. Ich habe ein Liebesverhältnis zu ihm und ein Vertrauensverhältnis und auch ein Gehorsamsverhältnis, denn er ist der Herr. Weißt du, Christen sind Menschen, die lieben Jesus Christus. Mehr als ihren Ehepartner, mehr als ihre Kinder, mehr als ihren Beruf und Besitz und Geld und Karriere und Ehre und alles, was genannt mag werden. Denn sie haben durch ihn eine persönliche Beziehung zu Gott. Und er ist ihr Leben geworden. Kennst du dieses persönliche Verhältnis zu Gott durch Jesus Christus? Hast du einen lebendigen Herrn oder nur eine tote Religion? Wenn es so wäre, dann gäbe es nichts Wichtigeres in diesen Tagen, als Jesus Christus, den lebendigen Herrn, persönlich kennenzulernen. Einem Lebendigen kann man begegnen. Du kannst ihm begegnen in diesen Tagen. Ich möchte ein Viertes sagen. Religion lebt leider auch vom Tun. Wir sahen das sehr deutlich bei dem Pharisäer. Er steht im Tempel und zählt vor Gott sein religiöses Tun auf. Er sagt, ich bete, ich faste, ich opfere. Merken wir, seine Religion bestand aus drei Buchstaben. T-U-N. Ich weiß nicht, wie viel das im Russischen sind, ja? Aber im Deutschen drei Buchstaben. T-U-N. Tun. Das war seine Religion. Tun, tun, tun. In allen Religionen gleich auf dieser Erde. In den Religionen werden dem Menschen steile Treppen gezeigt. Er muss sich anstrengen. Er muss Gebote halten. Er muss Vorschriften erfüllen. Er muss Leistung bringen. Das Tun des Menschen ist stark betont. Warum? Die Trennung von Gott, die Menschen spüren, sie merken, dass sie nicht vor einem heiligen Gott bestehen können. Diese Trennung von Gott durch die Sünde, sie soll durch eigene Leistung und Anstrengung überwunden werden. Und darum tut der Mensch Werke. Darum müht er sich, darum ringt er, darum weint er, darum fastet er, darum opfert er, darum kasteit er sich, darum überschlägt er sich vorwärts und rückwärts, wenn es sein muss. Er will tun, um Gott gnädig zu stimmen und sein Heil zu verdienen. Darum versuchten die Juden 613 einzelne Gebote einzuhalten. Darum gibt es die 5 Pflichten des Islam, die jeder Moslem einhalten muss, wenn er ins Paradies kommen will. Darum lehrte Buddha seinen Nachfolgern einen 8-teiligen Pfad der Meditation, den sie durchmeditieren müssten. Er behauptete, es geschafft zu haben und sagte, er sei im Nirvana angekommen. Und nun sollten die anderen sehen, wie sie dahin kommen. Ja? Das war ihm egal, was nach ihm kam. 8-teiliger, schwerer Meditationspfad. Merken wir, überall in den Religionen, der Mensch muss tun. Das Evangelium hingegen ist die frohe Botschaft, was dem Gesetz und dem Menschen unmöglich war, das tat Gott. Gott hat den Himmel zerrissen. Er hat die Scheidewand der Sünde zerschlagen. Er hat diese Mauer eingerissen und er ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Und als Jesus dort am Kreuz hing, angenagelt und starb, da hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Mit anderen Worten, es ist getan. Merkt ihr, ihr Lieben, Evangelium hat 5 Buchstaben. Getan, das ist ein großer Unterschied. Tun oder getan. Stell dir vor, ihr Jungs und Mädchen, die ihr hier seid, stellt euch vor, ihr seid krank. So ging es meiner Tochter vorgestern Morgen. Wachte sie auf und war krank, war fiebrig und erkältet und so weiter. Nichts Schlimmes, ja. Heute ist sie schon wieder in die Schule gegangen. Aber sie wachte auf und war krank. Und wenn man krank ist, stellt euch vor, man muss dann selber aufstehen und sich selber Frühstück machen. Sie war krank und dann hat meine Frau das Frühstück gemacht und hat es ihr ans Bett gebracht, auf einem Tablett, und sie durfte im Bett frühstücken. Und das hat sie natürlich sehr genossen, als Kranke, wenn man im Bett frühstücken kann und kriegt das Frühstück gebracht. Ist doch ein Unterschied, oder? Ob man ein Frühstück gebracht kriegt oder ob man aufstehen muss und selber sich alles zusammensuchen. Das ist ein Unterschied. Tun, selber tun oder getan. Fertig. Wo man zugreifen kann und nehmen kann, ist ein großer Unterschied. Die Bibel sagt uns, dass Gott alles für alle getan hat, für jeden Menschen, weil Jesus am Kreuz für alle gestorben ist, wirklich für alle. Es ist kein Mensch auf dieser Erde, dem das Heil in Christus nicht gilt. Ich habe Menschen vor mir gehabt, auch in Gefängnissen, Mörder, einen 5-fachen Frauenmörder im Gefängnis in Bruchsal. Und dem durfte ich dasselbe Evangelium sagen, wie einem gutbürgerlichen Menschen, einem anständigen Geschäftsmann in Almersbach. Dem gilt das gleiche Evangelium. Jeder braucht es und für jeden ist es da. Wir sahen, Religion lebt immer vom Tun. Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Jesus auch für dich alles getan hat. In einem Lied heißt es, erst wenn unsere Hände und unser Stolz erschlaffen, kann Gott in uns das neue Leben schaffen. Hör auf mit deinem Tun. Hör auf damit, dich anzustrengen und zu mühen und dich vorwärts und rückwärts zu überschlagen. Es wird dir nicht genügen. Du wirst nicht so den Himmel erreichen, sondern erschlaffe mit deinem Stolz und nimm das Evangelium der Gnade für dich an. Ich möchte noch ein 5. sagen, Religion ist auch ein Mittel zur Gewissensberuhigung. Nun, Not macht erfinderisch. Um schreiben zu können, haben wir den Kugelschreiber erfunden, und um Radfahren zu können, haben wir das Fahrrad erfunden, und um das Gewissen beruhigen zu können, haben wir Religion erfunden. Religion beruhigt das Gewissen. Nun haben wir Menschen alle ein Gewissen, aber das Gewissen ist unterschiedlich. Gewissen heißt eigentlich Mitwissen mit Gottes Geboten. Jeder Mensch auf dieser Erde hat da drin in seinem Inneren ein Mitwissen mit Gottes Geboten. Jeder Mensch weiß, Lügen ist schlecht. Warum tun wir es dann trotzdem? Jeder weiß, Stehlen ist schlecht. Warum tun wir es trotzdem? Jeder weiß, Töten ist schlecht, Morden ist schlecht, Ehebrechen ist schlecht, Betrügen ist schlecht. Wir wissen es, wir haben ein Mitwissen mit Gottes Geboten, jeder Mensch auf dieser Erde. Aber es gibt unterschiedliche Gewissen. Zum Beispiel gibt es Menschen mit einem abgestumpften Gewissen. Das ist das Schlimmste. Gott bewahre dich und mich vor einem abgestumpften Gewissen. Das sind Menschen, die haben das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus immer und immer wieder gehört, vielleicht von Kindesbeinen an. Aber sie haben ihr Herz verstockt. Sie waren abgelenkt, sie haben bei der Predigt an alles Mögliche gedacht. Oder sie wollten einfach das Leben noch ein bisschen genießen, so wie Lena vorhin erzählt hat. Oder sie haben sich gestört daran, dass es ein Evangelium von der Gnade ist, dass man sich den Himmel nur schenken lassen kann. Sie waren stolz und sie sagten, nee, ich will mir das selber erarbeiten und verdienen durch ein anständiges Leben. Oder wie auch immer. Und ihr Gewissen ist abgestumpft. Es gibt Menschen, die können unter der deutlichsten Verkündigung sitzen und es spricht sie nicht mehr an. Sie sind abgestumpft. Gott bewahre dich und mich davor, mein lieber Zuhörer. Es gibt aber auch das andere Extrem, ein überempfindliches Gewissen. Das sind Menschen, die haben immer ein schlechtes Gewissen. Wo sie sind, wo sie gehen und wo sie stehen, immer ein schlechtes Gewissen. Das ist natürlich genauso falsch. Das hängt manchmal mit einer falschen Erziehung zusammen oder wie auch immer. Da gibt es 100 Gründe für. Ich kann jetzt darauf nicht eingehen. Zum Glück gibt es aber auch noch das normal funktionierende Gewissen. Das sind Menschen, die haben erkannt, sie haben die Gebote Gottes übertreten. Und diese Übertretungen liegen wie Steine auf ihrem Gewissen. Da ist Schuld. Und sie wissen, wenn sie jetzt sterben müssen, dann stehen sie in der Ewigkeit vor einem heiligen Richter. Und sie werden nicht bestehen können. Und er muss sie verurteilen, weil sie Sünder sind und keinen Erlöser haben. Und dann kommt so ein Mensch ins Krankenhaus, vielleicht steht eine Operation bevor und in den Stunden am Abend, in der Nacht vor der Operation kommt kein Schlaf in die Augen und das ganze Leben läuft nochmal vor einem ab und man merkt, da war doch nicht alles so, wie es hätte sein sollen und das Gewissen funktioniert. Und der Wunsch ist da nach einem Seelsorger. Und sie rufen einen Seelsorger und er kommt an das Krankenbett und sie bekehren sich, bekennen ihre Sünden, nehmen Christus an als ihren Herrn und Retter und gehen im Frieden in diese Operation und wissen, selbst wenn ich jetzt nicht mehr aufwache aus der Narkose, dann werde ich in der ewigen Welt im Licht aufwachen bei Gott. Das gibt es. So ist es schon vorgekommen. Aber ich möchte dir gleich sagen, warte nicht bis zur nächsten Operation. Erstens weißt du gar nicht, ob du sie erleben wirst bei Bewusstsein. Und zweitens mal ist es nicht gut zu warten. Wenn man das Evangelium hört und es verstanden hat, dann ist die Zeit, sich zu bekehren. Dann sollte man es nicht hinausschieben. Ob es auch unter uns Menschen gibt mit einem normal funktionierenden Gewissen? Aber warum ist nun Religion ein Mittel zur Gewissensberuhigung? Stellen wir uns einmal vor, ich hörte das selbst einmal von jemandem, wie er das so beschrieb, da will eine Familie in Urlaub fahren und plötzlich, das Auto ist schon gepackt mit allen Koffern und so weiter, da kriegt der Mann ganz schlimme Zahnschmerzen. Und dann will er nicht mehr zum Zahnarzt gehen, sondern er nimmt ein starkes Schmerzmittel und die Schmerzen sind weg und er fährt in Urlaub. Aber da ist eine vereiterte Wurzel da unten drin und der Schmerz kommt wieder. Ein paar Stunden hält so ein Medikament. Und dann kommt der Schmerz wieder. Man kann nicht eine vereiterte Wurzel mit Schmerzmitteln bekämpfen. Man kann sie nicht beseitigen. Den Schmerz schon vorübergehend, aber nicht die Ursache. Und so machen es auch Menschen mit der Religion. Sie merken, dass sie Sünder sind. Sie merken, dass da ein verzweifelter Schade ist in ihrem Inneren. Dass da Böses ist in ihrem Herzen. Eine Rebellion gegen Gott, Auflehnung gegen ihn und gegen seine Gebote. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass Christus Herr ist über unserem Leben. Da ist eine Grundrebellion in uns. Und sie merken das und dann beruhigen sie sich mit Religion. Darf ich das jetzt einmal sehr deutlich, aber auch sehr liebevoll sagen? Wie das in unserem christlichen Land aussehen kann, wenn man sich mit Religion beruhigt? Das Kind ist erst ein paar Wochen alt, dann wird es getauft. Ich war 6 Wochen, als man mich über den Taufstein gehalten hat. Dann ist man kein Heide mehr, dann ist man Christ. Jetzt ist man Christ geworden. Jetzt gehört man zur Gemeinde. Wird behauptet, wird gesagt, obwohl es so nicht in der Bibel steht. Man ist 10, 12, 14 Jahre alt, dann wird man gefirmt oder hat Konfirmation. Und später hat man christliche Trauung und nimmt am Abendmahl teil. Und wenn alles gut geht, wird man auch noch christlich beerdigt. Kann es einem da noch fehlen? Ist es nicht genug? Zu Pfarrer Wilhelm Busch in Essen kam einmal eine Frau, die war angesprochen von seiner Verkündigung und dann sagte sie zu Pastor Busch, Pastor Busch, ich bin getauft und konfirmiert, ich bin christlich getraut, ich gehe regelmäßig zum Abendmahl, was fehlt mir noch? Da schaute sie Wilhelm Busch sehr ernst an und sagte, gnädige Frau, Ihnen fehlen nur noch 2 Dinge, die kirchliche Bestattung und die ewige Verdammnis. Das war hart, das war knallhart, aber es war heilsam. Diese Frau kam zur Besinnung. Sie merkte, dass sie sich viele, viele Jahre und Jahrzehnte mit christlicher Religion beruhigt hatte, ihr Gewissen beruhigt hatte, aber noch gar nicht errettet war. Schaut, ihr Lieben, das Evangelium will unser Gewissen nicht beruhigen, sondern das Evangelium will unser Gewissen auf Dauer entlasten. Wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, wenn wir erkennen, dass wir Gottes Gebote übertreten haben, allesamt, alle miteinander, in der tiefen Auslegung der Bergpredigt haben wir sie allesamt übertreten, alle 10, jeder von uns. Lies doch mal aufmerksam die 10 Gebote und dazu Matthäus Kapitel 5 bis 7, die sogenannte Bergpredigt, nur 3 Kapitel. Lies doch das mal aufmerksam. Und wenn du dann immer noch meinst, du kannst vor einen heiligen Gott hintreten mit deinem Leben, dann kann dir niemand mehr helfen. Dann wirst du eines Tages vor dem Richterstuhl das Urteil hören. Geh hin in die Verdammnis. Geh hin. Verflucht sind die, die sich für selbstgerecht halten und dort meinen, sie könnten vor Gott bestehen. Aber wenn du erkannt hast, da ist Schuld in deinem Leben, du hast die Gebote übertreten, du bist ein Sünder, dann erkenne doch auch, was die Bibel sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Evangelium. Das Evangelium will uns Frieden geben und auf Dauer Gewissensentlastung. Eine junge Frau erzählte mir, wie etwas Schweres in ihr Leben gekommen war. Sie war auch ein sehr lebensfroher Mensch gewesen, mit 18, 19 Jahren gerne tanzen gegangen in die Diskotheken. Und dann hatte sie dort einen jungen Mann kennengelernt. Und wie das dann so geht, es ging sehr schnell zu weit und dann war sie schwanger geworden. Und dann sagten ihre Eltern, mach das weg. Du bist noch in der Ausbildung, mach das weg. Das geht nicht. Lass es abtreiben. Und sie tat das. Sie ließ das Kind töten, wie das dann oft ist. Und dann merkte sie schon bald, sie hat eine ganz schwere Schuld auf sich geladen. Sie hat ein Kind getötet. Sie hat einen Mord begangen. Und dann ging sie in die Beichte, in den Beichtstuhl und beichtete. Und der Priester sagte ihr, bete 10 Vater unser und spende einen gewissen Betrag an ein Kinderheim. Und dann ist es gut. Sie machte das. Wie schnell sind 10 Vater unser gebetet, ja? Wie schnell sind einmal ein paar hundert Mark oder Euro oder was gespendet, irgendwohin an eine karitative Stelle? Sie machte das und hatte vorübergehend Frieden, vorübergehend. Aber dann kam die Schuld wieder hoch. So kriegt man keine Gewissensentlastung auf Dauer, sondern erst als sie einige Zeit später das Evangelium in Jesus Christus kennenlernte und auch erkannte, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, da bekehrte sie sich und nahm Christus in ihr Leben auf und folgt ihm heute noch nach. Ich kenne diese Frau gut. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist das Evangelium und das ist eine ganz andere Botschaft, als sich selbst zu erlösen mit guten Werken. Ich möchte ein Vorletztes sagen, Religion kennt keine Gewissheit. Religion ist ein ewiges Suchen, ein Fragen, ein Verlangen, ein Hände ausstrecken. Aber in keiner Religion auf dieser Erde gibt es Gewissheit. In keiner. Die Juden hatten keine Gewissheit. Die Moslems hatten keine Gewissheit. Die Hindus haben keine, die Buddhisten haben keine, die Animisten und was es noch alles gibt, Taoisten, Shintoisten, Konfuzianisten, all die vielen Isten, sie haben keine Gewissheit. Lies ihre religiösen Bücher. Du wirst nirgendwo finden, dass sie dir anbieten können, dass du Gewissheit bekommst, dass du bei Gott sein wirst in Ewigkeit. Aber das Evangelium, das bringt uns Gewissheit. Warum haben alle diese Religionen keine Gewissheit? Weil es in allen Religionen auf das Tun des Menschen ankommt, ist da immer die bange Frage, bis zum Sterbebett, reicht es aus, was ich getan habe? Reicht es aus? Habe ich genug getan? Eine Evangelistenwitwe, die ich gut kenne, die im hohen Alter, im Altersheim jetzt lebt, im Schwarzwald, zu ihr kam eine Frau und sagte, Frau Weiland, ich habe so und so gelebt und das getan, reicht es mir aus? Und Frau Weiland antwortete, nein, es reicht Ihnen nicht aus. Aber die Gnade Jesu Christi reicht aus. Es gibt ein Evangelium von der Gnade, dass Gott uns den Himmel schenken will und die Gerechtigkeit, die wir vor ihm haben müssen, die wir uns nicht selbst verdienen können. Das will uns Gott schenken und das ist Gnade. Und die Gnade reicht aus. Und darum möchte ich sagen, in keiner Religion auf dieser Erde gibt es Gewissheit. Allein das Evangelium, es ist voll strahlender Gewissheit. Man kann die Bibel aufschlagen, wo man will. Überall finden wir Menschen, Menschen wie du und ich, die zur Gewissheit gekommen waren. Wir werden am Sonntag, wenn Gott uns das erlaubt, noch darüber ausführlich hören. Aber ich will hier schon sagen, Paulus, der einmal Christen verfolgt hatte, er schreibt, ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes noch irgendetwas anderes mich von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Oder Johannes schreibt, wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Überall, wo wir die Bibel aufschlagen, Gewissheit. Mein lieber Freund, warum bist du eigentlich noch nicht gewiss? Ich bin sicher, es gibt Menschen hier heute Abend, wenn sie ehrlich wären, jetzt und in ihrem Herzen sagen würden, wenn ich diese Frage beantworte, muss ich bekennen, ich habe diese Gewissheit noch nicht. Ich habe sie noch nie gehabt, weil Christus noch gar nicht in meinem Leben ist. Ich habe mich ja noch nie bekehrt. Wie soll ich dann diese Gewissheit haben? Ob es Kinder sind, die hier sind, oder Jugendliche, oder Erwachsene, oder Gäste. Ich möchte sagen, niemand von uns sollte ruhen, bis er sagen könnte mit dem Liederdichter, bis zum Schwören darf ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und so wahr die Sonne am Himmel pranget, hab ich Sünder Vergebung erlanget. Hast du diese Gewissheit schon? Wenn nicht, ruh nicht eher. Und ich will ein letztes sagen, ein siebtes. Religion führt ins ewige Verderben. Jesus Christus sagt am Schluss dieses Gleichnisses ganz deutlich, ich sage euch, dieser Zöllner ging hinab in sein Haus, von Gott gerecht gesprochen, nicht jener Pharisäer. Der blieb in seinen Sünden und damit auf dem Weg des Verderbens. Dieser fromme Mann hatte nie seine eigene kümmerliche Gerechtigkeit abgelegt. Und eine solche Geisteshaltung endet, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, im ewigen Verderben. Da kann man zu einer Kirche gehören, welche man will. Da kann man Sakramente empfangen haben, angebliche, so viel wie man will. Da wird niemand im Himmel sein, der nicht seine Selbstgerechtigkeit abgelegt hat und die Gnade Jesu Christi angenommen hat. Jesus Christus selbst. Jesus sagt einmal zu solchen religiösen Leuten, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was will Gott? Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Das will Gott. Wenn du noch nicht bekehrt bist, dann will Gott eines mit dir heute Abend, dass du dich bekehrst, dass du umkehrst von deinem falschen Weg, auch von deinem religiösen Weg und vor ihm niederkniest und an deine Brust schlägst und sagst, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig und ich will Jesus Christus aufnehmen in mein Herz und Leben. Bitte, glaube den Worten Jesu, es sind nicht meine Worte. Jesus sagt, dieser ging hinab, gerechtfertigt, nicht jener. Der blieb in seinen Sünden und war verloren. Religion führt ins ewige Verderben. Das Evangelium allein ist die Kraft Gottes, wie uns vorhin gelesen wurde aus dem Römerbrief. Die selig macht alle, die daran glauben. Alle, die daran glauben. Ich möchte zusammenfassen, zum Schluss kommen. Und ich schließe mit Worten von einem anderen Evangelisten, von Leo Janz. Leo Janz hat einmal gesagt, es gibt auf dieser Erde Tausende von Religionen. Tausende. Der Mensch ist unheilbar religiös. Und als eine berühmte Forscherin in Afrika einen Stamm entdeckt hatte und dachte, jetzt hat sie den ersten Stamm gefunden, der keine Religion hat, da stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass er eine besonders ausgeklügelte Geheimreligion hatte. Es gibt keine Menschen auf dieser Erde, die nicht religiös sind. Allesamt, auch die, die sagen, sie glauben an gar nichts. Sie glauben, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt und diese Sprüche. Sie sind alle religiös. Sie sind alle irgendwo gläubig. Und wenn sie glauben, dass der Mensch vom Affe herkommt und oder aus dem Nichts, aus der Ursuppe sich hochentwickelt hat, sie sind alle religiös. Unheilbar. Es gibt auf dieser Erde Tausende von Religionen. Aber nun höre, es gibt nur ein einziges Evangelium. Haben wir das verstanden? Was gäbe ich darum, wenn das jeder verstanden hätte heute Abend? Ein einziges Evangelium in dieser Welt. Und das ist das Evangelium Jesu Christi. Alle Religionen sind von Menschen ausgedacht und von Menschen gemacht. Das Evangelium haben sich nicht Menschen ausgedacht. Das hat Gott sich ausgedacht und hat es ausgeführt in Jesus Christus, als er auf diese Erde kam. Und alle Religionen sind ein Suchen nach Gott, ein verzweifeltes Suchen oft. Und das Evangelium ist die Botschaft, dass Gott auf der Suche nach uns Menschen ist, in Jesus Christus. Er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und als er über diese Erde ging, da suchte er die Menschen, den Zachäus und die Dirne und den Zöllner und den religiösen Nikodemus. Und er suchte die Menschen, auch wenn sie zu ihm kamen, er suchte sie. Und so sucht er auch dich heute Abend. Mein lieber Freund, deine Religion rettet dich nicht. Du musst umkehren zum Leben. Nach dieser Botschaft heute Abend hast du im Grunde drei Möglichkeiten. Wenn dein Leben noch gar nicht wirklich Jesus Christus gehört, dann kannst du weiter sündigen und weiter sündigen und weiter sündigen, bis du vielleicht eines Tages ein abgestumpftes Gewissen hast und dich gar nicht mehr bekehren kannst. Egal wer da spricht, welcher Redner, du kannst dich nicht mehr bekehren, weil du abgestumpft bist. Gott bewahre dich vor einem solchen Weg. Oder du kannst auch dein Gewissen beruhigen und viele, viele religiöse Dinge tun und am Ende bist du ein betrogener Mensch, dem das Eigentliche fehlt. Christus ist nicht in deinem Leben. Ich möchte dich bitten, geh diesen Weg nicht. Ich lade dich zu einem dritten Weg ein. Werde ehrlich vor Gott, werde ehrlich vor dir selbst. Du brauchst gar keinen Kraftakt tun, sondern nur so kommen, wie du bist. Als ein Mensch, als ein geliebter Mensch, von Gott geschaffen und von Gott geliebt, aber gefallen in Sünde und Schuld, erlösungsbedürftig. So komm und nimm Christus an als deinen Herrn und Retter. Sage im Gebet, Herr Jesus, meine Sünden sind mir leid. Rette mich von meinem verlorenen Leben. Du hast doch gesagt, wer dich aufnimmt, der wird ein Gotteskind. Das möchte ich machen. Komm jetzt in mein Leben und sei mein Retter und mein Herr. Ich will von jetzt ab dir gehören. So bekehrt man sich. Man kann sich zu Hause bekehren. Man kann sich auch zwischen betrunkenen Soldaten bekehren, so wie ich es erlebt habe. Ich habe einen Menschen kennengelernt, hier aus Württemberg, der hat sich unter Wasser bekehrt, als er mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen war, auf spiegelglatter Fahrbahn und in einen Fluss reingerast war. Mit dem Dach nach unten und die Räder nach oben. Und das Wasser stieg bereits und die Türen verklemmt. Und dann hat er sich bekehrt. Es gibt großartige und wunderbare Bekehrungen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Man kann sich auch ganz unspektakulär bekehren. Aber eines sage ich dir, mein lieber Freund. Am besten kann man sich bekehren in einer solchen Veranstaltung wie dieser. In einem Haus wie diesem. Ein Bethaus, das dafür gebaut wurde, dass Menschen das Evangelium von der Gnade Gottes hören und dort umkehren können. Da kann man sich am besten bekehren. Und wenn dann auch noch jemand da ist, der einem helfen kann, der mit einem beten kann, der mit einem zusammen vor Gott treten kann, die Knie beugen kann, leichter kann man sich nicht bekehren als in einem solchen Haus. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich möchte auch heute Abend wieder nach oben gehen, einfach nur die Treppe rauf, direkt in den Jugendraum oben, da werde ich nachher sein. Ich habe eine Tafel aufgebaut und ich möchte gerne denen, die interessiert sind, dort mit ein paar Strichen noch einmal den Heilsweg, den Weg der Rettung zeigen. Das dauert nur wenige Minuten, aber das macht die Sache ganz klar. Und dann, ich dränge niemand etwas auf, ich werde niemand überreden. Das haben Sie schon gemerkt, gestern und auch heute, ich mache das nicht. Ich verkündige das Evangelium, weil ich glaube, dass das Wort Gottes selbst die Kraft hat, um Menschen zur Bekehrung zu führen. Ich werde nicht viele Lieder singen lassen und hier nach vorne rufen und noch 25 Mal die Seele massieren, dass man sich endlich bekehren soll. Das werde ich nicht machen. Ich verkündige das Evangelium und ich lade ein, sich zu bekehren und ich biete auch an, Hilfestellung zu geben. Ich gehe nachher hoch und wenn hier Menschen sind, Kinder, Jugendliche, Teenager, ältere Gäste, jeder darf kommen, ganz unverbindlich, und hören, wie ich noch einmal erkläre, wie man sich bekehrt. Und dann lasse ich jeden gehen. Du kannst dich zu Hause bekehren. Und wenn du willst, nur wenn du willst, dann bin ich auch bereit, mit dir zu beten. Und du kannst dich hier bekehren. Das ist möglich. Wenn du dich nur bekehrst, wenn du nur nicht so weitermachst wie bisher, und dich selbst betrügst, dann ist alles gut. Geh nicht so weiter. Ich möchte einfach einladen, nicht aufdringlich, aber eindringlich, und sagen, jetzt ist Zeit der Gnade, jetzt kann man das Evangelium Jesu Christi annehmen und froh und frei werden durch die Kraft der frohen Botschaft. Wollen wir zusammen aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wie dankbar sind wir, wie froh, dass es in dieser Welt, in der wir leben, diese Welt der schlechten Nachrichten, wo wir jeden Tag Katastrophenberichte hören und so viel Negatives und Böses, dass es in dieser Welt eine frohe Botschaft gibt, ein Evangelium, eine gute Nachricht. Und dass du diese frohe Botschaft gebracht hast. Durch dein Leben, durch dein Leiden und Sterben, durch deine Auferstehung. Du hast die Brücke geschlagen zu Gott, bis zu seinem Vaterherzen. Du hast kein einziges unserer Werke mitgenommen vor den Thron Gottes. Sie hätten nicht genügt, sie hätten nicht getaugt, um einen von uns in den Himmel zu bringen. Du hast nur mit deinem Blut bezeugt, dass die Erlösung geschehen ist. Danke für dieses herrliche Evangelium. Ich danke dir für die Kraft und Macht deines Evangeliums, dass es mich errettet hat vor 22 Jahren und viele hier im Raum errettet hat. Aber Herr, ich möchte dich auch bitten für die, die noch vor der Türe stehen. Du hast um sie geworben heute Abend, du hast angeklopft. Bitte gib doch auch, dass Menschen dir die Türe öffnen und kommen und umkehren und Schluss machen mit ihrer christlichen Religion und dich als ihren lebendigen Herrn kennenlernen. Herr, ich bitte dich, lass Menschen Mut haben, zu dir zu kommen. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen. Und bevor der Chor uns noch ein Lied singt, darf ich auch heute wieder einladen für morgen Abend, wenn wir das erleben dürfen. Kommen Sie morgen Abend wieder. Morgen beginnt schon das Wochenende. Es sind nur noch zwei Abende und ein Sonntag. Morgen ist schon Halbzeit. Kommen Sie morgen Abend wieder. Bringen Sie andere mit, es sind immer noch einige freie Stühle da. Vielleicht haben Leute gesagt, ach, ich muss morgen wieder so früh raus, ich will abends nicht weg. Morgen Abend hat keiner mehr eine Ausrede, am Samstag wird nicht gearbeitet, morgen kann man ganz bestimmt kommen. Kommen Sie selbst, versäumen Sie keinen Abend, weil es gut ist, wenn man das Evangelium konzentriert hört, mehrmals hintereinander, und versuchen Sie, noch andere mitzubringen. Wir haben das Thema Leben. Fragt sich nur, wozu? Wir wollen morgen Abend besonders über den Sinn des Lebens miteinander nachdenken. Bitte kommen Sie und bringen Sie andere mit. Leben fragt sich bloß, wozu? Noch einmal die Einladung. Nachher, wenn hier geschlossen wird, kommen Sie einfach hoch. Denken Sie nicht, was denken die anderen Leute hier in der Gemeinde oder was denken die Leute hier im Dorf, wenn die hören, ich bin da hochgegangen zu dem Evangelisten. Lass doch die denken, was sie wollen. Die werden alle mal vor dem Thron Gottes stehen. Da muss man doch aufhören, nachzudenken, was die Nachbarn sagen und die Leute. Wenn du da noch stehst, dann bist du noch weit weg. Hast du gehört von Lena vorhin? Sie hat gesagt, sie hat am nächsten Tag es ihren Klassenkameraden und Freundinnen gesagt. Weil sie Freude gefunden hatte. Und darum, denk nicht, was sagt der und wie guckt der und was denkt der. Das spielt keine Rolle. Die freuen sich, wenn du dich aufmachst, um Friede mit Gott zu suchen. Die freuen sich. Und wenn sich jemand nicht darüber freut, das ist seine Sache. Er soll selber schauen, wie er mit Gott ins Reine kommt. Dann wird er nicht mehr über dich so denken und reden. Also, ich lade einfach ein. Komm nach oben, es wird nicht lange dauern. Ich erkläre das ein wenig und dann lasse ich dich wieder gehen.